So komm wieder, Heiliger Geist, du schöpferischer Geist, und führ uns immer tiefer hinein in dieses Geheimnis. Überhaupt in das Geheimnis des dreifaltigen Gottes und seines Wirkens im Leben eines jeden von uns. Darum bitten wir dich. Amen. Nehmen wir den Gedanken heute Mittag als erstes. Alle wurden wir mit dem einen Geist gedrängt, wie es Paulus schreibt. Wenn Sie auch die Dinge, die in der Heiligen Schrift so stehen, muss ich einmal fragen, wann ereignet sich das denn? Und Sie werden immer wieder feststellen, das ereignet sich in der Eucharistie. Dort realisiert sich das ganze Erlöserleben Jesu. Da ist sein ganzes Leben von der Menschwerdung bis zur Wiederkunft Gegenwart. Und all dieses Handeln ist gegenwärtiges Handeln des Herrn. Alle wurden wir mit dem einen Geist gedrängt. Der heilige Paulus sagt, Gott habe Jesus dazu bestimmt, ein Werkzeug der Sühne zu sein mit seinem Blut und wirksam durch Glauben. Römer 3, 25. Ein Werkzeug der Sühne zu sein mit seinem Blut und wirksam durch Glauben. Sühne ist etwas Stellvertretung, nicht? Wenn wir unter Sühne manchmal schon gar nichts mehr vorstellen können. Es tritt einer freiwillig gleichsam in den Riss für den anderen, wie es die Schrift einmal ausdrückt. In der Tat führt der Weg über den Glauben, doch der Glaube findet seine konkrete und vollkommene Verwirklichung eben im Sakrament, das heißt in der Eucharistie. Hier erneuert sich jedes Mal das Wunder der unverdienten Rechtfertigung durch den Glauben. Hier erneuert sich das Wunder der Rechtfertigung durch den Glauben, aber eine Rechtfertigung, die wir nicht verdient haben. Die er uns, und das ist Sühne, die Stellvertretung, die er uns ermöglicht hat. Und Glaube, das spüren Sie, ist nicht bloß, ich glaube dran, sondern das ist diese Wirklichkeit in sich aufnehmen, dass das mein ganzes Leben verändern darf. Denn Rechtfertigung durch den Glauben, Erlösung, ist ja nicht irgendwie etwas Nebuloses oder etwas, wie soll man sagen, rein Geistiges, wo man nicht greifen kann, nicht? So eine Art Ideologie, sondern das ist eine erfahrbare Realität. Ich habe manchmal schon gedacht, man müsste uns mal die ganze Gnade der Erlösung wegnehmen. Dann hätten wir mal ganz sautumig entgegengucken. Dann würden wir erst mal merken, ja, wie gehe ich jetzt mit meiner Sinnlosigkeit um? Verstehen Sie, weil ja dann nichts mehr da ist. Ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich gehe und ich habe keine Kraft in mir, in all den Formen der Nöte. Wir sind es gewohnt, dass etwas in uns ist, was uns durchträgt, aber wir meinen nicht immer, das ist meine eigene Anstrengung, nicht? Und die Einbildung, die sollte man halt einmal ein bisschen begraben, zumal ehrlich werden, wenn man selber in sich spürt, was wirklich in einem drin ist, ja, wenn man ehrlich ist. Sehen Sie, das ist das Wunder der unverdienten Rechtfertigung durch den Glauben. Das geschieht sakramental, real, das ist nicht eine Ideologie, das ist eine erfahrbare Wirklichkeit. Glaube ist eine erfahrbare Wirklichkeit. Du glaubst, dass dies dasselbe Blut ist, das für dich am Kreuz vergossen wurde. Du erinnerst dich der Worte, nämlich 1. Johannes 1,7, das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Jesus sagt zur Schwester Faustina, von der haben schon einiges gehört, so nebenbei, das ist einfach interessant, er sagt zu ihr, die größten Wunder geschehen im Bußsakrament. Und das ist eine Erfahrung, die wir hier am laufenden Band machen. Dass uns immer wieder Leute sagen, die also damit gar nicht mehr viel so am Hut hatten und ich muss das sein, und sie immer wieder sagen, da ist das Wichtigste des ganzen Kurses geschehen. Wenn Sie, das ist die erfahrbare Erlösung. Die ist erfahrbar. Ich muss mich nur darauf einlassen mit aller Konsequenz und Ehrlichkeit. Das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Was nützt Ihnen denn der schöne Satz, wenn Sie es nicht erfahren? Also wir müssen aber, wenn wir die Schrift lesen, uns gleich fragen, ja, wo realisiert sich denn das? Wo erfahre ich denn das? Ist das nur, ist halt so? Nein, was wahr ist, was real ist, muss erfahrbar sein. Und darum wirf all deine Sünden in das Blut hinein. Sie erinnern sich an Katharina von Siena. So wie man Steine gleichsam in einen Ofen mit ungelöschtem Kalk wirft, damit sie gänzlich zertrümmert werden. Und dann kehre wie der Zöllner jedes Mal gerechtfertigt nach Hause zurück. Das heißt also, als einer, der Vergebung erlangt hat und zu einer neuen Schöpfung gestaltet wurde. wurde, nicht selber, das, was wir nicht machen können. Wenn Sie meinen dicken Hund fabriziert haben und ein miserables Gewissen haben, wie kriegen Sie denn das weg? Gut, man kann so lange unterdrücken, bis man es nicht mehr spürt. Aber das nagt an Ihrer Gesundheit. Wenn Sie und dann, wenn ich das Bußsakrament empfange und weiß, es ist weg, das kann die große Erlösung sein. Aber wissen Sie, das ist nicht psychologisch. Sonst können Sie ja zum Psychologen gehen und ihm die Sünden bekennen. Und dann werden Sie merken, es ist trotzdem nicht weg. Wenn Sie, wir müssen mal den Unterschied mal entdecken. Das muss man mal erfahren. Wir tun immer so, das ist halt alles Gnade und Erlösung, das ist sowas Geistiges, ja, stehst du, merkst zwar nichts davon. Schauen Sie mal in Ihr Leben, ob Sie nichts und solche Erfahrungen gemacht haben und als selbstverständlich hingenommen haben. Nicht einmal Dankeschön gesagt haben. Wenn Sie, darum sage ich Ihnen immer wieder, werden Sie sich bewusst, was Sie lesen. Darum bringe ich Ihnen ja so Sätze aus der Schrift, nicht? Das liest man, haben Sie mal gefragt, ja, wo erfahre ich das? Und zwar nicht theoretisch, sondern wirklich. Bei der Erhebung des Kelches, des Blutes Jesu, also bei der Wandlung, wäre es zum Beispiel möglich, gleichsam im Geiste Macht des Blutes Christi auf Menschen herabzurufen. Im Geiste. Das ist dieses, alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Ja. Dass wir bei der Erhebung des Kelches, können wir mal überlegen, was sie da beten, sie beten sicher was, klar, aber dass wir gleichsam im Geiste, in der Kraft des Geistes, der in uns ist, die Macht des Blutes Jesu auf Menschen herabrufen. Die Macht des Blutes Jesu, von dem wir dauernd in der Schrift hören, zitieren Sie ihn ja dauernd, auf Menschen herabrufen. Menschen, die im Streit sind. Menschen, die in Schuld leben. Und zwar in der Überzeugung, dass nichts der drohenden Gefahr der Finsternis und des Bösen besser Einhalt gebieten kann als das Blut Jesu. Drohende Gefahr der Finsternis und des Bösen. Besser Einheit gebieten kann als das Blut Jesu. Die Macht des Blutes Jesu herabrufen auf solche Menschen. Auf Menschen, ja, die uns ganz viel zu schaffen machen. Und wenn ich das sage, können Sie ja überlegen, glaube ich das. Johannes Chrysostomus wieder. Er schreibt, wenn der Würgeengel, der ja nur das Bild dieses Blutes an den Türpfosten der Israeliten sah, das Bild, das heißt des Osterlammes, nicht? Sie geschlachtet ihn, eines Tieres, das Bild des Blutes an den Türpfosten der Israeliten sah, davor zurückschrak und ihre Häuser nicht betrat, um sie zu schlagen, nach Exodus 12, 23. Um wie viel weiter wird dann der Dämon, der die Wirklichkeit erblickt, vor dir flüchten? Im Hebräerbrief 9, 14 lesen wir, dass das Blut Christi unser Gewissen von toten Werken reinigen wird. Auch ein bekannter Satz, ja? Dass das Blut Christi unser Gewissen von toten Werken reinigen wird. Wissen Sie, die Sünden lagern sich auf den Grund unseres Gewissens ab wie tote Körper. Und welche Erleichterung, wenn wir entdecken, dass es ein Mittel gibt, sich von dieser bedrückenden Last zu befreien. Und dass dieses Mittel uns im eucharistischen Sakrament immer zur Verfügung steht. Der heilige Ambrosius schreibt, wenn das Blut jedes Mal, wenn es vergossen wird, zur Vergebung der Sünden vergossen wird, muss ich es stets empfangen, damit es stets meine Sünden nachlässt. Ich, der ich immer sündige, muss immer über das Heilmittel verfügen. Denke ich daran bei der Kommunion. Das Blut Christi nimmt also nicht nur die Sünden hinweg, sondern es wirkt auch im höchsten Maße positiv. Uns wird der Heilige Geist geschenkt. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Als Frucht der Erlösung, als Frucht des vergossenen Blutes. Ein alter Autor schreibt, durch das für uns vergossene Blut empfangen wir den Heiligen Geist. Blut und Geist wurden miteinander verbunden, damit wir durch das Blut, das zu unserer Natur gehört, den Heiligen Geist empfangen könnten, der über unserer Natur steht. Drum bringt die Schrift das gleiche Wort für das Blut, für das Wasser und den Geist. Nämlich, sie werden ausgegossen. Das Blut wird ausgegossen, das Wasser wird ausgegossen, ein Symbol für den Geist. Und der Heilige Geist ist ausgegossen in eure Herzen. Das ist der Begriff schon, verbindet diese Wirklichkeiten miteinander. Johannes sah eine sehr enge Verbindung zwischen dem Geist, den Jesus am Kreuz aushaucht, und dem Wasser und dem Blut, das gleich darauf aus seiner Seite fließt. Johannes 19, 30 und 34. Und so bezieht Johannes sich in seinem ersten Brief, im ersten Johannesbrief, auf dieses Geschehen und schreibt, drei sind es, die Zeugnis geben. Der Geist, das Wasser und das Blut. 1. Johannes 5, 7. In dem Satz, alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt, in 1. Korinther 12, 13, steht der heilige Paulus zwischen dem eucharistischen Trank und dem Heiligen Geist dieselbe Verbindung her. Und ebenso tut er dies wieder in 1. Korinther 10, 4. Also zwischen dem eucharistischen Trank, dem Blut Jesu, und dem Heiligen Geist. Deshalb dieses, alle wurden mit dem einen Geist getränkt, wieder dieses Wort. Das Wasser, das aus dem Felsen hervorquillt, in Exodus 17, 5, wenn sie als Israel durch die Wüste geht und durstig ist und Moses einen Felsen schlägt. Das Wasser, das aus dem Felsen hervorkommt, kommentiert Paulus so. Sie tranken aus dem lebenspendenden Felsen. Und dieser Felsen war Christus. Also Paulus sieht schon in diesem Felsen, sieht er das Beispiel Christi und Moses schlägt ja hin, nicht? Und es entspringt ihm das Wasser. Wasser ist in der Schrift immer das Symbol des Heiligen Geistes, nicht? Denken Sie an dieses Wort, aus seinem Innern werden lebendige Ströme von Wasser fließen. Das sagt er von dem Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Oder die Tempelquelle, die aus der rechten Seite des Tempels fließt, und je weiter sie fließt, umso höher wird sie. Und alles grünt und alles blüht und alles bringt Früchte. Immer die Symbolik aus der Seite des Tempels. Christus ist der wahre Tempel, nicht? Wo wieder die Wasser fließen aus seiner Seite. Eben der lebendige Geist, und wo der hinfließt, da gibt es Leben, da gibt es Fruchtbarkeit, die Früchte des Geistes. Das ist immer die Symbolik. Altes Testament haben sie immer das schöne Bild, mit also wirkliche Bilder. Wenn man denkt, das ist unübertrefflich, das können Sie mit Worten nicht ausdrücken. Das Wasser fließt, aber je weiter es fließt, nimmt es nicht ab, wird nicht weniger, sonst wird immer mehr. Und rechts und links, da ist grün und zugleich Ernte und zugleich Früchte, alles, nicht? Das ist ein wunderbares Bild für das Wirken des Geistes. Also es ist sehr hilfreich, immer das Bild des Alten Testamentes zu vergleichen mit der Wirklichkeit des Neuen, weil das Bild uns oft unwahrscheinlich tief hineinführt in das, was im Neuen Wirklichkeit ist. Da merken Sie immer, Bilder drücken es manchmal viel tiefer aus, als man es mit Worten umschreiben kann. Also Christus ist der Fels. Da kommt das Wasser, das lebensspendende Wasser, das das Volk am Leben erhält. Sonst wären sie verdurstet und umgekommen. Wieder Heiliger Geist. Und auch das Volk der Christen hat einen solchen lebensspendenden Felsen, der ihm den geistigen Trank spendet. Nicht? Den geistigen Trank, das ist der Heilige Geist selber. Und deshalb gibt es keinen sichereren Weg, um den Heiligen Geist zu empfangen. Sichereren Weg, um den Heiligen Geist zu empfangen, die lebendigen Wasser, als die gläubige Kommunion mit dem Blut Christi. Nach der Kommunion, vor allem wenn wir auch das Blut Christi empfangen haben, sollte das warnende Schriftwort aber in uns nachklingen. Ihr seid hingetreten zum Mittler eines neuen Bundes, zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Hebräer 12, 22 und 24. Das Blut Abels hat bis zum Himmel gerufen. Aber dieses Blut des neuen Bundes ruft noch viel mächtiger. Das ist also dieser Gedanke, getränkt mit dem Heiligen Geist, immer auch in dem Zusammenhang mit dem Blut Christi. Beides ist ausgegossen, fließt das eine aus dem anderen. Dann ein weiterer Gedanke, der in der Eucharistie uns begegnet. Das ist, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir haben jetzt bisher betrachtet Worte aus der Konsekration, also der Wandlung, was das für uns bedeutet. was das eigentlich aussagt. Dann haben wir Gedanken gehabt über, wenn ich kommuniziere, über die Kommunion, was da geschieht, was da bewirkt wird, was sich da ereignet. Und jetzt gehen wir auf ein anderes Gebiet noch, das ist die Kontemplation. Die Kontemplation gemeint, eine Wirklichkeit, die ich betrachtet habe, jetzt, muss man sagen, genießen. Eine Wirklichkeit, die ich betrachtet habe, genießen. Das heißt, in diesem Tutis, in meinem Gedächtnis, ist einmal der Auftrag drin, die Eucharistie zu feiern und die Vollmacht. Aber es ist auch noch ein anderer Aspekt drin. Das ist das, was wir vielleicht die Betrachtung des Leidens Jesu meinen. Das, was in der Eucharistie reale Gegenwart wird. Denn auch das ist wichtig. Wenn ich das Leiden Christi nicht betrachte, verstehe ich auch Eucharistie nicht. Also die Kontemplation ist der unumgängliche Weg, um mit der Kommunion mit Christus in der Messe überzugehen zur Imitation, das heißt zur Nachfolge Christi im Leben. Sie können sich sehr gut vorstellen, ich kann dauernd kommunizieren und trotzdem folge ich Christus nicht besonders nach. Aber wenn beides zusammenkommt, die Betrachtung, wenn Sie, was wir jetzt machen, ist ja Betrachtung. Aber wenn ich jetzt besonders das Leiden Christi, das ja in der Eucharistie Gegenwart, die vollkommene Gegenwart, der Opfertod Christi, wenn ich das betrachte, nicht, dann geht es tiefer in mein Inneres hinein. Den Unterschied haben Sie sicher auch schon festgestellt, ob ich was bloß lese oder ob ich stehen bleibe und es betrachte. Nicht? Auch mit Hilfe der Fantasie, aber auch einfach indem ich stehen bleibe, es in mir zulasse und wiederhole. Und dann wird beides, durch die Betrachtung habe ich eine Motivation und in der Heiligen Kommunion habe ich die Kraft dazu, Christus nachzufolgen. Dass dann, wenn ich die Eucharistie gefeiert habe, auch die Konsequenz fertig bringe, ihm nachzufolgen. Denken Sie doch dran, wir sind identisch mit ihm. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, diese Nachfolge. Da gehört auch die Betrachtung dazu. Also der Weg der christlichen Vollkommenheit führt von den Mysterien, den Geheimnissen des Glaubens, Sakramenten und so weiter, zur Kontemplation. Und von der Kontemplation zur Aktion. Wir sagen ja oft, ohne Contemplatio gibt es keine Aktion. Der heilige Dominikus sagt, Contemplata est aliis tradere. Also nur was ich betrachtet habe, was mich ergriffen hat in meinem Innern, kann ich verkünden, anderen sagen. Und das merken Sie genau, das ist das, was Papst Paul VI. In Evangelii Nuntiandi schreibt. Die Menschen hören heute nicht auf Gelehrte, sondern auf Zeugen. Und wenn sie auf Gelehrte hören, dann nur, wenn diese zugleich Zeugen sind. Und ein Zeuge ist der, der etwas bezeugt, was er erfahren hat. Ja? Märtyrer bezeugen es sogar mit ihrem Blut. Aber wir bezeugen es mit dem Wort. Und es ist ein großer Unterschied, ob sie zu jemandem sprechen, einfach über Dinge, die sie im Katechismus gelernt haben, rein im Kopf, oder ob sie über jemanden, über die gleichen Dinge sprechen, die sie aber in ihrem Herzen betrachtet haben, die ihr eigen geworden sind, die ihnen wert geworden sind, die ihre Motivation sind zum Leben. Verstehen Sie, das ist ein himmelweiter Unterschied. Wobei er nur Gelerntes sagt oder etwas Erfahrenes, Vollzogenes. Und das geschieht in der Kontemplation. Die führt zur Aktion. Und das ist das große Problem heute. Das ist das große Problem, dass Papst Benedikt laufend sagt, aber ich habe immer den Eindruck, also, wissen Sie, das Problem ist, wenn Sie mal ein bestimmtes Alter haben, das haben Sie alle, dann meint man, man hätte, man weiß ja schon alles. Wir sind uns oft gar nicht bewusst, das, was ich im Glauben jetzt habe oder weiß oder erfahren habe, ist nur ein Anfang. Es gibt noch viel Größeres. Und wir können uns das oft nicht vorstellen. Und wir sind dann oft, gerade auch wir Prediger, sind dann oft schon im vollen Betrieb drin, haben gar keine Zeit zu großen Contemplata, nennen Sie mal, zum großen Betrachten und rumhocken und Gott angucken, verstehen Sie? Da haben wir dann oft keine Zeit, scheinbar. Wenn Sie, man meint, man weiß es sowieso schon alles. Und dadurch kommen wir nicht tiefer und können uns gar nicht vorstellen, dass man noch mehr erfahren kann über Gott. Und solche Worte, die zünden dann nicht in dem Maß, wie sie zünden könnten, weil nicht Heiliger Geist drin sein kann, wie wenn er mich erfasst hat, wenn ich durchlässig geworden bin. Nicht? Und das ist das, wo jeder sich dauernd bemühen muss von uns. Und da kann jedes ihrer Worte, das einfachste Wort, kann einen Menschen ins Herz treffen und der bekehrt sich. Da wollen wir keine Predigt halten. Ja? Die Predigt schlafen Leute eher ein, nicht? Der Vorrang der Kontemplation vor der Aktion will nicht sagen, dass die Betrachtung größer ist als die Übung der Tugend. Die Übung der Tugend ist die Aktion, nicht? Oder das des aktiven Lebens, also da man da jetzt Werte setzt, es geht nicht um Wertung, sondern dass sie zuerst kommt, die Kontemplation kommt zuerst, dass sie die Quelle des Handelns ist. Und wenn ich denke oft an den Paulus oder an diese Leute, meine Güte, was haben die für Strecken zurückgelegt, von einer Gemeinde zur anderen, tagelang, wochenlang, Monate, da ist Kontemplieren kennen, nicht? Da warst du für dich in der Stille, da warst du still. Das ist das Gebirge in der Türkei und so weiter, wo der überall rumgelaufen ist, das muss man sich mal angucken. Nicht? Für ein paar Tage, wo er dann wieder irgendwo predigt hat, oder ein paar Wochen, einmal sogar zweieinhalb Jahre, das war ja unheimlich viel in Ephesus. Ja? Was ist das überlegt? Wenn Sie heute rast mit dem Auto zu dem Vortrag, zu den Exerzitien, zu selben, verstehen Sie? Da frust du dir mehr Wunder, dass du nichts mehr zu sagen hast. Verstehen Sie? Ah ja, ist doch wahr. Du kommst ja gar nicht mehr zu dir selber. Und dann meint man nur, man tut zu wenig. Ne? Gott sei Ihnen so und mir so, oder? Weißt du, es ist komisch. Und deshalb ist es heute so, so wichtig, dass wir, wo wir Zeit finden, auch Sie, gerade Sie auch, Zeit finden, zur Ruhe zu kommen beim Herrn. Zur Ruhe zu kommen beim Herrn. Er schaut mich an, ich schaue ihn an. Also es genügt nicht, um Christus gleich zu werden, seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken. Ebenso notwendig ist es, dieses Geheimnis zu betrachten. Nicht? Und das ist das, was der Pfarrer von Ars gemacht hat. Der hat Stunden vor der Eucharistiefeier, war er in der Anbetung der Eucharistie, hat den Herrn betrachtet. Ja? Gut, das können wir alle in jedem Fall nicht. Ja? Vielleicht hier und da, das mal gut. Also ich meine Stunden. Aber eine bestimmte Zeit der Vorbereitung sollten wir uns unbedingt nehmen. Wenn Sie, wir rennen sowohl als Priester wie auch als Glaubende, rennen wir einfach in Geschehen rein und dann irgendwo mal bei kurz vor der Wandlung kommen wir zu uns, wo bin ich? Ich bin ja gar nicht mehr daheim, ich bin ja jetzt in der Kirche, nicht so ungefähr. Verstehen Sie? Sind gar nicht bereitet. Das ist Kontemplation, wir betrachten nicht mehr. Dass wir uns einfach Zeit nehmen, da sind, da sitzen, da brauchen wir ja nicht viel tun oder was tun, damit da weiß ich, was alles beten soll mit Worten. Sondern Herr, ich bin da und ich bereite mich jetzt. Ich betrachte dieses Geheimnis, ich betrachte, was es jetzt geht. Das kann ganz trocken sein, aber ich bin da und lass mich von dir formen. Ja? Also Eucharistie und Inkarnation haben große Ähnlichkeit miteinander. Inkarnation ist die Menschwerdung, Fleischwerdung Christi. Eucharistie und Inkarnation haben große Ähnlichkeit miteinander. Bei der Menschwerdung, so schreibt Augustinus, empfing Maria das Wort im Geiste, ehe sie es im Leib empfing. Er sagt, sie empfing es zuerst im Geiste. Und er fügt sogar hinzu, dass es ihr nichts genützt hätte, Christus in ihrem Schoß zu betrachten, hätte sie ihn nicht auch liebend in ihrem Herzen getragen. Das heißt also, der Engel sprach zu ihr, sie hat überlegt, was dieser Gruß bedeutet. Sie hat überlegt, was das bedeutet. Sie hat es zuerst in ihrem Geist aufgenommen. Staunend. Sie hat es zwar da nicht verstanden, aber sie sagt, ja. Lukas schreibt in 2,19, Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Und ich glaube, wir können mit 100%, wie es an der Stelle nicht steht, sagen, nach der Menschwerdung, nachdem der Engel Gabriel sie verabschiedet hat, hat sie bestimmt darüber nachgedacht, hat die Worte im Herzen bewahrt, was das wohl bedeuten soll, was sich da jetzt wohl ereignet. Das meint Augustinus. Sie hat nicht bloß äußerlich Christus empfangen, im Sinne natürlich, sondern sie hat ihn betrachtet. Sie hat diese Wirklichkeit ins Herz gelassen. Sie hat darüber nachgedacht. Sie hat es im Herzen erwogen, gleichsam genossen, können wir fast sagen. Ja? Also sie ist das vollkommenste Vorbild dessen, was wir unter eucharistischer Kontemplation verstehen. Also dass wir das Geheimnis des Leidens Christi, das in der Eucharistie gegenwärtig ist, betrachten. Überhaupt all das, was wir jetzt betrachtet haben, das war es ja. Nachdem der Christ den Leib Christi aufgenommen hat, muss er ihn auch im Geiste aufnehmen. Und zwar im Geiste aufnehmen heißt, an ihn denken, den Blick auf ihn richten, sich seiner erinnern. Und genau das ist das Schlüsselwort unserer Meditation. uns an Christus erinnern, sein Gedächtnis halten. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Sein Gedächtnis halten, uns an ihn erinnern. Das ist das Schlüsselwort unserer Meditation. Auf ihn blicken. Also wenn ich ihn empfangen habe, dann betrachten, was ist jetzt geschehen. Auf ihn blicken, wer ist der? Du willst zu mir kommen. Einfach nur sich das bewusst werden, wer bin ich? Wer bist du? Sind Sie, diese Kontemplation nach der Kommunion ist so wichtig. Das werden Sie selber merken, sonst ist gleich wieder alles weg und ich renne wieder davon. Gut, kann ich dem Herrn Verschiedenes sagen, aber ich denke, die Kontemplation wäre das Entscheidende. Sie werden das selber merken, wenn ich dann ihm alles sage, ja Herr, ich brauche dich da und hilf mir da und danke und so und alles. Sehen Sie, dann überlagere ich alles mit meinen Worten, auch wenn es nur gedanklich ist. Aber wenn ich in dieser Weise betrachte, wer bist du, wer bin ich, dann kommt es zur Begegnung, dann vertieft es sich. Und dann kann es zur Nachfolge kommen, dass ich das dann auch lebe. Nehmet und esset mich, Leute, heute. Ja? Ich bin fertig bereitet. Ja? Also achten Sie mal darauf, nach der Kommunion mehr die Kontemplation zu üben, als vieles zu reden. Sie dürfen auch beten im Sinne von Worten, verstehen Sie das? Aber Sie werden merken, es ist ein Unterschied. Das kann immer noch kommen, nicht? Das können wir den ganzen Tag noch tun. Aber jetzt geht es um die Vertiefung. Und ich denke, daran fehlt es. Wenn Sie selber mal unaufmerksam sind, ja, und so rumgucken, was die Leute nach der Kommunion machen, dann sehen Sie, die machen auch so. Zum Teil. Ja, verstehen Sie, wo ich was frage? Da kann nichts passieren. Das kann nicht in die Tiefe gehen. Das ist keine Kontemplation, keine Betrachtung des Ereignisses. Was geschieht da? Und darum wird Eucharistie immer mehr oberflächlich. So, dass man hingeht, ja, alle wollen dazu, nicht? Und alle, und dann gibt es, ja, und die, wo eigentlich jetzt nicht dürfen, aus bestimmten Gründen, wieso nicht und so. Sehen Sie, es ist kein Sensus mehr da. Was geht es denn da eigentlich? Jesus sagte ja bei der Einsetzung der Eucharistie in Lukas 22, 19, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und was es heißt, zu seinem Gedächtnis zu tun, lesen wir in 1. Korinther 11, 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Und zwar mit eurem Leben. Es beinhaltet also den Tod Christi, so oft ihr es tut. Bin ich mir dessen bewusst. Ja? Das ist dann die Nachfolge Jesu. Die gibt sich daraus. Das hat ja mit dem Tod zu tun, wenn ich dumm angeredet werde, verleumdet werde, Misserfolg habe und so weiter. Ja? Das sind ja Formen des Sterbens. Ja? Kann ich das dann leben? Ich glaube, wenn ich mir dessen bewusst geworden bin, wenn ich dies betrachtet habe, was Paulus sicher betrachtet hat, wenn er es jetzt schreibt. Er schreibt ja das, was er erlebt hat. Nun, dieses eucharistische Gedenken hat eine zweifache Bedeutung. Eine, die auf Gott und eine, die auf den Menschen bezogen ist. Erstens einmal eine, die auf Gott bezogen ist. Eine Bedeutung, die auf Gott bezogen ist. Das heißt, wir rufen dem Vater im Himmel Jesus ins Gedächtnis. Hört sich komisch an bei Gott. Ja, aber wir müssen es ja menschlich ausdrücken. Wir erinnern den Vater an das Heilsereignis, an den Opfertod Jesu für uns. Das ist die eine Bedeutung. Wir bitten also den Vater, dessen zu gedenken, was Jesus für uns getan hat, damit er uns aus Liebe zu ihm vergibt und uns hilft. Wir erinnern also den Vater an Jesus, damit der Vater sich an uns erinnert. Das hat Jesus für uns getan. Und der Vater sich uns zuwendet. Wenn zum Beispiel Israel in großer Not war, dann haben sie Gott immer, erinnern Sie sich, an wen erinnert? An ihre Väter. Wenn sie selber Lumperei getrieben haben, dann sagt, bitte lass uns nicht untergehen, denk doch an Abraham, Isaac und Jakob. Und wir haben noch etwas viel Größeres. Und wenn wir Dummheiten gemacht haben, sind Vater in der Eucharistie, erinnere dich doch an Jesus. Dann kannst du uns nicht den Bach hinuntergehen lassen. Das ist die eine Seite, dieses Erinnern. Wir wissen, das ist der Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und trotzdem ist noch viel Tieferes drin, nicht? Was ja Paulus dann immer wieder so entfaltet auch. Und das mal bewusst tun. Vater, ich brauche deine Zuwendung. Ich brauche das und das in diesem Sinn. Ich erinnere dich an den Sohn. Schau, ich habe ihn, er hat sich hingegeben in mir. Da schau auf ihn. Oder bei der Wandlung, aber vor allem auch dann in mir. Wissen Sie, wir können heute in einer viel wirkungsvolleren Weise zu Gott rufen, wie im Alten Testament, wo sie nur auf Abraham, Isaac und Jakob berufen haben. Eben indem wir ihn an Jesus, seinen Sohn, erinnern und an sein Opfer. Und das tun wir in einer wunderbaren Weise in den Kanones der Heiligen Messe, im Kanon, ja, in jedem Kanon. Vor allem, gerade auch im vierten Kanon, da erzählen wir alles, was Jesus für uns getan hat. Erinnern Sie sich an den vierten Kanon. Wir erzählen alles, was Jesus für uns getan hat. Und wir erzählen es dem Vater in einer, man könnte sagen, ganz kindlichen Weise, als wüsste er es gar nicht. So erzählen wir sie. Nicht? So zum Beispiel heißt es, er ist Mensch geworden. Er hat sich dem Tod überliefert. Er hat von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt. Und da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Wir erzählen das alles dem Vater. Der ganze Kanon geht ja an den Vater, ja? Nicht an die versammelte Gemeinde, sondern an den Vater. Und selbst in den Konsekrationsworten, in den Wandlungsworten, erinnern wir den Vater, was Jesus da getan hat am Abendmahl. Und nachher beten wir, Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Gedenke deiner Kirche. Das sind alles diese Erinnerungen. Wir erinnern den Vater an Jesus und seine Großtat. Und deshalb, Vater, aufgrund dessen, dass du dich jetzt des Sohnes erinnerst, denke jetzt an deine Kirche, nicht? Und an alle, für die wir das Opfer darbringen. Das ist die eine Bedeutung, auf den Vater hin. Wir erinnern den Vater an die Erlösungstat Jesu. Und nun zweitens die Bedeutung auf den Menschen hin. Wir selbst erinnern uns an Jesus. Zum Beispiel im ersten, im römischen Kanon, in diesem ältesten, da beten wir gleich nach der Wandlung. Unde et memores im Lateinischen. Darum. Das Darum ist der relative Anschluss an die Worte, tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden, mit in unserem Tun, ja, das Tun ist die Verkündigung, verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. Also wir müssen uns wieder bewusst werden, welche spirituelle Macht in diesem Gedenken Jesu verborgen liegt. Wir feiern das und wir gedenken dessen, was Christus für uns getan hat. Und wie er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, mit dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Also welche spirituelle Macht in diesem Gedenken Jesu verborgen ist. Wir müssen zu Jesus wieder das sagen, was Jesaja, der Prophet, zu Gott gesagt hat in Jesaja 26, 8. Deinen Namen anzurufen und an dich zu denken, ist unser Verlangen. Deinen Namen anzurufen. Es ist kein anderer Name gegeben unter dem Menschen, durch den wir das Heil finden. Deinen Namen anzurufen und an dich zu denken, ist unser Verlangen. Das drücken wir in der Eucharistie ja aus im Kanon. Also eine Erinnerung, die uns in den Sinn kommt, also jegliche Erinnerung, also tiefere Erinnerung, die uns in den Sinn kommt, hat eigentlich die Macht, unsere ganze innere Welt, das wird jetzt stark ausgedrückt, aus den Angeln zu heben. Sie auf das hin gleichsam fortzureißen, woran wir uns jetzt erinnern. Vor allem dann, wenn es sich um eine geliebte Person handelt, um einen geliebten Menschen. Wenn eine Mutter an ihr Kind denkt, dann wird sie wohl langsam hingerissen zu dem Kind. Oder ich denke jetzt immer zurück in meine Jugendzeit, wenn manche Frau an ihren Mann gedacht hat an der Front oder manche Mutter an ihren Sohn an der Front. Wenn sie das Bild anschaut oder wenn nur der Gedanke kam, das haben wir gemerkt, wenn man mit den Leuten geredet hat, dann war alles andere vergessen. Sie waren ganz hingerissen zu dieser Person. Die Erinnerung reißt mich einfach aus allem raus auf das hin, woran ich mich erinnere. Je nachdem, wie stark das ist. Und so etwas geschieht, wenn wir an Gott denken, wie es der Psalm 63,7 ausdrückt. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Also wir werden merken, je näher sie Gott kommen, das heißt, je mehr sie als einfach das geistige Leben wächst, heißt, je persönlicher die Beziehung zu Gott, zu Dreifaltigkeit, zu Jesus wird, je nachdem, umso mehr wird sie das Wort Jesus oder Dreifaltigkeit, ja, wie soll ich sagen, bannen, könnte man fast sagen, hinziehen. Ich denke an den Hochtouren des geistigen Lebens in der Mystik, wie diesen Menschen es oft genügt, der Name Jesus und sie waren weg. Ich war nämlich an eine Ordensschwester, die haben mal einen Exerzit gegeben, also im Kloster. Und dann haben die mich gebeten, sie hätten eine Schwester, die ist schon über 80 und so, und die ist ganz verzweifelt, weil sie Angst hat, sie wird verdammt, ob sie mal mit mir reden könnte. Die hat aber nicht die Exerzit mitgemacht. Und na ja gut, klar, warum nicht? Und hat sie also kam sie gleich sehr traurig und ich bin verdammt, ich mache alles falsch und so. Und das ist mir gleich komisch vorkommen, weil diese Frau gelitten hat darunter. Also das ist nicht, wenn sie verdammt wird, aber gehört der Leichtsinn dazu und ich habe gar keine Lust und so. Sondern das war ein Leiden. Ich denke, da stimmt was gar nicht. Ja, aber Provinzoberin hat ihr auch gesagt, sie hat gesagt, sie kann nicht mehr beten und Provinzoberin hat gesagt, da kommst du in die Hölle. Und der Spiritual hat es auch gesagt. Und ich denke, ja, das weiß ich nicht mehr, Mensch. Und dann habe ich gesagt, was verstehen Sie, ich kann nicht mehr beten. Ich sage, wissen Sie, wenn ich einen Buß aufkriege im Beicht, ich soll der Vater unser beten. Wenn Sie, dann gehe ich in Kapell und will nur Vater sein. Und dann bin ich ganz in Gott, ich kann nicht mehr weiter beten, ich kann nicht mehr. Wenn Sie, da hat das Wort Vater schon genügt oder das Wort Jesus oder der Blick auf den Tabernakel hat genügt und sie war weggerissen und war dort. Konnte nichts mehr machen. War ganz in Gott. Und die soll in die Hölle kommen. Als ich wieder hinkam nach ein paar Wochen, habe wieder einen Kurs gehabt, da denke ich, das muss ich sie ausfragen, das interessiert mich jetzt, das soll mir jetzt auch mal helfen, jetzt habe ich ihre Stücke geholt, jetzt soll sie mir... Wissen Sie, was los war? Die lag auf dem Friedhof. Da bin ich in London, habe wieder geschimpft, aber auch ständig. Ich sage, Deutsch, keiner warte, bis ich komme. Ja. Aber das ist nur für Sie ein Beispiel, wissen Sie. Je näher wir Gott kommen, das ist bei den Mystikern, das ist so stark, dass allein das Wort Jesus, wissen Sie auch von anderen Mystikern und Heiligen, das Wort Jesus oder irgend so etwas genügt und sie waren in tiefster Sammlung, vollkommen weggerissen von allem. Ja. Das ist nicht machbar, das ist geschehen, aber sie werden auch merken, wenn sie etwas Wichtiges ist, wenn Gott für sie wichtig ist, dann wird der Gedanke Gott oder der Gedanke Jesus wird sofort sie irgendwie anziehen. Oder sie werden kaum an einem Kreuz vorbeigehen können, nicht? Das weiß ich schon mal bei uns, so die Dörfer laufen, da steht in jedem Hauseck, steht bald ein Kreuz und im Feldhaus auch, also da kommen sie nicht drum rum. Nicht? Dass sie dann einfach spüren, sie können an keinem Kreuz mehr vorbeigehen, ohne dass es sie anzieht. Das heißt, dass sie entweder hinschauen oder etwas sagen, aber sie sind bei ihm. Je mehr sie in der Beziehung zu Christus leben, das kann ein Bild sein, aber es ist Erinnerung. Das Bild ist ja Erinnerung an ihn. Ja? Das ist gemeint. Das ist die spirituelle Macht des Gedenkens, des Drandenkens, der Erinnerung, dass wir dann hineingenommen werden, jetzt in Form von Jesus, in dieses Heilsereignis, der Erlösung. Augustinus schreibt über das Gedächtnis, groß ist die Macht meines Gedächtnisses. Gewaltig groß, oh mein Gott, mein Inneres, so weit und grenzenlos. Wer kann ihm auf den Grund kommen? Es ist in gewisser Weise schwindelerregend. Seit dem Tag, da ich dich kennenlernte, wohnst du in meinem Gedächtnis. Und dort finde ich dich, so oft ich deiner gedenke und freue mich in dir. So drückt Augustinus aus. Ich glaube, wir spüren, was gemeint ist jetzt. Ja. Darum ist es ja wichtig, dass wir unser Gedächtnis nicht mit allem Gruscht füllen, sondern vielleicht mit dem Namen Jesu, mit ein paar wenigen Dingen. Man kann sich etwas angewöhnen, ein bestimmtes kurzes Wort, Sätzchen, in dem ich alles ausdrücke vor Gott und dass ich das wie ein Stoßgebet wiederhole, dass das, sobald ich aufwache bei Nacht, wiederkommt. Und wenn bei mir nichts mehr läuft, wie am Radio zum Beispiel, wenn da längere Pausen kommt, dann schaltet automatisch Musik ein, nicht? Darum muss man immer die Pausen ein bisschen überbrücken, nicht? Und so ist es dann, wenn Sie zur Pause kommen, Sie haben im Moment nichts zu denken oder zu tun, dann kommt automatisch, kommt sofort dieses Wort. Es betet in Ihnen. Und es lohnt sich, sich so etwas anzueignen. Sie füllen das Gedächtnis mit der Kraft zum Beispiel des Namens Jesu. Das ist eine Kraft. Und das sind Dinge, denken Sie ans Jesusgebet des Ostens, denken Sie an unseren Rosenkranz, das ist gleich zum Jesusgebet des Westens, wo wir das Wort Gottes dauernd wiederholen, nicht? Aber es kann auch einfach ein Wort sein, oft nur das Wort Jesus. Aber das überlasse ich Ihnen. Aber es lohnt sich, sowas zu beginnen und durchheil durchzuziehen, bis es wie von selber einfach da ist. Man muss es immer wieder pflegen, aber da merken Sie, ich muss mein Gedächtnis auf ihn ausrichten. Und wenn Sie denken, was heute ins Gedächtnis alles hineinfließt, von jung an, das war bei uns noch ganz anders, wir haben es viel leichter noch. Im Krieg hat es sowieso nicht viel gegeben, nicht? Radio hast du bloß schwarz hören dürfen, nicht? Ausländer und so. Und sonst hat es nicht viel gegeben, es war einfach nichts, nicht? Außer Bomberhagel und Motorgeheul da oben. Aber wenn ich denke, was heute alles in die jungen Leute einfließt, von der Wiege bis zur Bahre, das ist euch alles belegt. Da kommt ja so Gott, so ein Wort gar nicht mehr durch. Das ist ja ganz schwer. Ja? Und umso wichtiger ist es aber, dieses Erinnern. Nicht? Wir sind so auf Aktivismus ausgerichtet, nicht? Von Anfang bis zum Schluss. Nicht? Ich sage immer, ich warte bloß nur, bis ein Gesetz rauskommt, jeder hat seinen Sargdeckel selber zu schließen, damit man Geld sparen kann. Nicht? Also sind es Aktivismus bis zum Schluss. Ja? Und da sollst du stehen bleiben und betrachten. Das ist gar nicht mehr drin. Da muss immer was laufen da, nicht? Wenn man die Leute sehen, wenn sie dann so spazieren laufen, dann denkt, oh meine Güte, da kannst du was Vernünftiges denken. Jetzt laufen. Aber vielleicht hören sie auch gute Vorträge, das kann ich auch sagen. Ja, was Sie verstehen jetzt, das ist heute so schwer für Menschen heute, sich auf etwas zu sammeln, da zu bleiben, zur Kontemplation zu kommen. Ja? Das ist nicht eine Verurteilung, das ist einfach eine Feststellung und man muss überlegen, wie kann man solchen Menschen helfen, zur Ruhe zu kommen, zur Stille zu kommen und mal das andere einzulassen, dass es Platz gewinnt und die Erinnerung mich fesselt. Das lateinische Wort erinnern heißt ja recordari. Und das heißt eigentlich von Neuem aufsteigen lassen zum Herzen hin. Re, das ist erneuern, zurück, wiederum, wiederholend. Und cor ist das Herz. Recordare. Und dare heißt geben. Von Neuem das Herz geben. Ja? Das ist Erinnerung. Es ist also nicht nur ein Akt des Verstandes, das Erinnern, sondern es geht auch um den Willen und um das Herz, um das Innerste. Und zwar in seiner spirituellen Bedeutung heißt sich erinnern, in Liebe an etwas denken. So können wir es auch sagen, nicht? Das Herz zurückgeben, in Liebe an etwas denken. Herz geben ist ja Liebe. Der heilige Basilius sagt, dass Jesus mit der Einsetzung der Eucharistie beabsichtigt, dass wir uns, indem wir seinen Leib essen und sein Blut trinken, immer an ihn, der für uns gestorben und auferstanden ist, erinnern sollten. Erinnern sollten. Also meditieren. Oder die Väter sagen allgemein, damit eine wirkliche Umwandlung unseres Herzens geschehen kann, müssen wir beharrlich in der Betrachtung der Geheimnisse verweilen. Beharrlich in der Betrachtung der Geheimnisse Gottes verweilen. Ich sehe ihn an, er sieht mich an. Das Wort des Pfarrers von Ars, ganz einfaches Wort, hat unheimlichen Inhalt. Ich sehe ihn an, er sieht mich an. Und das wird den Menschen heute so schwierig, denn jetzt kommt er vor Gott und da muss er wieder Schachtelhuber sein, nicht? Man muss wieder geschäftig sein, wie viel Seitebeidigkeit, nicht? Und brrrt, nicht? Je mehr, desto besser, nicht? Ja, und dadurch komme ich nicht in die Tiefe. Nicht? Ich bleibe an der Oberfläche mit Worten, statt dass ich einfach hinsitze. Aber das ist ja in der heutigen Gesellschaft, ist ja das Faulenzerei. Du hockst nah und guckst dumm aus der Windel. Und das nennt man Beten, verstehen Sie? Ich schaue ihn an, er schaut mich an. Da hat jeder ein schlechtes Gewissen. Jeder von uns. spürt dann, Mensch, müsst doch mal was tun, jetzt müsst ihr mal was tun. Vor allem, wenn man dann nur ausschweifend ist und alles Mögliche, denkt bloß nicht an ihn. Ich schaue ihn an, er schaut mich an, aber ich denke was anderes, nicht? Na, jetzt bete lieber was nicht. Da, aber es geht genauso schlecht, geht genauso wenig. Wenn Sie, wir halten es oft nicht aus, unsere Armut vor Gott auszuhalten. Ich schaue ihn an, er schaut mich an und ich schaue wieder dran vorbei. Und diese Armut auszuhalten, das ist Demut. Diese Armut aushalten vor Gott, kann mir nicht einmal richtig sammeln. Und nicht dann über sich selber wild werden und verrückt werden und sich selber beschimpfen, nicht? Und dann mache ich lieber was anderes, was Vernünftiges. Nicht? Nicht? Was Vernünftigeres wie aushalten seiner Armut gibt es nicht. Ja? Das merken Sie selber, dann hauen wir gleich ab. Dann ist das Gebet zu Ende. Ich schaue ihn an, er schaut mich an. Ja? Wann haben Sie das letzte Mal das gemacht? Da hört es vielleicht diesen Tagen. Ja? Da weiß man sonst doch nicht, wann man tun soll. Ja? Aber sonst, Sie kommen zu einer Ruhe, zu einem Frieden, weil er handelt an Ihnen. Er will doch handeln, nicht Sie. Geben wir doch mal Ihnen die Chance, aber ich muss ja da sein, damit er handelt. Herr Schaff, nein. Nicht? Also, wir nennen das eucharistische Kontemplation. Das ist also die Gabe, von Herz zu Herz eine Beziehung mit dem in der Hostie gegenwärtigen Jesus herzustellen. Eine Beziehung von Herz zu Herz, nicht von Kopf zu Kopf. In der Meditation, das Deutsch Betrachtung, in der Meditation überwiegt ja das Suchen nach der Wahrheit. Man betrachtet, man überlegt einen Text, man überlegt eine Wirklichkeit, nicht? Es ist das Suchen nach der Wahrheit. In der Kontemplation dagegen ist es die Freude an der gefundenen Wahrheit. Das ist der Unterschied. Zwischen Meditation gleich Betrachtung, das ist eine Sache mit dem Verstand, sicher auch schon mit dem Herz, wo ich betrachte, ich überlege, bis ich dann stehen bleibe, weil die Kontemplation dann beginnt, weil ich mich etwas trifft. Aber Kontemplation ist dann ein Stehenbleiben, ja, man könnte sagen, ein, ja, mit Freude bei der gefundenen Wahrheit sein. Ja. Und diese Wahrheit des Christus in der Eucharistie, das ist die gefundene Wahrheit. Und in Freude da sein, du schaust mich an, ich schaue dich an. Du siehst mich, du hörst mich. Du kennst mein Herz, du weißt, ich will einfach bei dir sein. Am Herzen Jesu ruhen, Johannes, Gertrud, Maria Alacock, der nicht schwätzt. Am Herzen Jesu geruht und haben die tollsten Erfahrungen gemacht. Vor allem der gute Bernhard, er hat getrunken sogar am Herzen Jesu. Ja. Ihr habt ja da eine wunderbare Figur im Kloster. Das ist die Gabe von Herz zu Herz, also in eine Beziehung aufzustellen. Nun, die großen Lehrmeister des Geistes haben diese Kontemplation so beschrieben als ein freimütiges, durchdringendes und unverwandtes Anblicken. Freimütiges Anblicken, durchdringendes Anblicken, unverwandtes Anblicken. Oder Bonaventura sagt, ein inbrünstiger Blick auf Gott. So haben sie Kontemplation beschrieben. Ein inbrünstiger Blick auf Gott, der heilige Bonaventura. Und deshalb hat auch der Pfarrer von Ars, nicht, oder man sagt ja der Bauer, nicht, sehr recht gehabt, wenn er sagt, ich sehe ihn an und er sieht mich an. Inbrünstiger Blick auf Gott. Und daraus lernen wir, dass christliche Kontemplation niemals nur in einer Richtung verläuft und dass sie sich auch nicht dem Nichts zuwendet, sagen wir wie die fernöstlichen Religionen und Meditationen, nicht, wo ich in das Nichts hineingehe. Nein, wir gehen nicht ins Nichts, wir gehen in die Fülle. Immer sind es zwei Blicke, die einander begegnen. Unser Blick auf Gott und Gottes Blick auf uns. Und das ist wichtig, dass uns das immer bewusst ist. Gottes Blick auf mich. Auch wenn unser Blick manchmal abschweift. Der Blick Gottes schweift niemals ab. Die Sicherheit habe ich, wenn ich vor ihm bin. Und so beschränkt sich oft die eucharistische Kontemplation einfach darauf, Jesus Gesellschaft zu leisten. Also unter seinem Blick zu verharren und ihm einfach die Freude zu machen, dass auch er seinerseits uns anschauen kann. Uns nichtige, sündige Geschöpfe anschauen kann. Ihm die Freude zu machen, dass auch er seinerseits uns anschauen kann. Wisst ihr, so kann auch eine innere Trockenheit und Zerstreuung die eucharistische Kontemplation nicht außer Kraft setzen. Ich muss nur diese Armut annehmen und sagen, ja, Herr Grauschau, so bin ich. Ich war wieder irgendwo anders. Aber jetzt bin ich wieder ganz da. Und ich war auch da. Und sein Blick blieb bei mir. Also es genügt, dieser Trockenheit einen Sinn zu geben, nämlich man verzichtet auf eigene Gefühle, um Jesus glücklich zu machen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, auf Gott hin. Und trotzdem ist es so. Man verzichtet in der Trockenheit auf eigene Gefühle, da ist alles trocken, nicht, und liebst du da immer davonlaufen, um Jesus glücklich zu machen. Wie es Charles de Foucault ausdrückt, dein Glück, Jesus, genügt mir. Dein Glück, Jesus, genügt mir. Wissen Sie, Jesus hat, um uns glücklich zu machen, die ganze Ewigkeit zur Verfügung. Wir aber haben, um ihn glücklich zu machen, nur unsere kurze Zeit hier auf Erden. Das ist der Unterschied. Und er drückt es immer wieder aus. Ihn glücklich zu machen, bei ihm sein. Er darf mich anschauen, er darf mich verändern. Ich habe für nichts anderes Zeit als für ihn. Ich habe nur diese Weltzeit, um ihn glücklich zu machen. Er hat die Ewigkeit, um mich glücklich zu machen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Der kann einem in diesem Trockenen des Gebetes oft unheimlich helfen. Und eben dieses Wissen, ich bin bei dir, damit du glücklich bist. Ich habe nur für dich Zeit. Und dass ich jetzt sogar nicht einmal eine Lust habe und nichts, das ist die reine Liebe, Leute. Und dass meine Gedanken, weiß der Kuh, warum schweifen und ich sie da und wieder einfangen muss, um wieder ganz auch mit Gedanken bei ihm zu sein. Das ist die reinste Liebe. Das ist die keuscheste Liebe. Da habe ich gar nichts davon. Ich denke nämlich selber lieber was anderes machen, was Vernünftiges, was mir Spaß macht. Denn das vor innen hocken macht mir überhaupt keinen Spaß. Verstehen Sie? Aber ich tue es, weil ich es weiß. Ich tue es bewusst, weil ich ihm Freude machen will. Und Sie werden merken, Sie kommen auch nicht geschädigt davon. Sie kriegen auch ihre Sache. Das ist das Wunderbare. Ja, aber man muss solche Dinge gehört haben, sonst traut man sich das nicht. Man meint, das ist doch nichts. Ja? Das ist die reinste Liebe. Wenn ich selber große Gefühle habe, das ist so schön bei dir. Da ist so viel Egoismus drin. Verstehen Sie, das dürfen Sie haben, verstehen Sie, das gibt es ja auch. Der Herr gibt immer wieder solche Zeiten, das ist herrlich. Nicht? Da fällt es einem ganz leicht. Das darf sein, das ist alles gut. Aber wenn es Druck ist, dann nicht weniger Zeit nehmen. Gell? Das ist klar. Eher mehr. Aber nicht weniger. Hat es jeder gehört? Nicht weniger, eher mehr. Denn jetzt ist es ganz selbstlos. Jetzt kann der Herr rein handeln. Wunderbar. Jetzt kann ich ihm Freude machen. Jetzt ist es reinste Liebe. Jetzt ist nichts mehr vom Ego dabei, oder? Stimmt doch. Also, warum tun wir es dann nicht, wenn wir es wissen? Ich denke, Sie verstehen. Wissen Sie, vielleicht haben wir manchmal so den Eindruck, dass unsere eucharistische Anbetung bloße Zeitverschwendung ist. So als hielten wir nur die Augen geöffnet, ohne etwas zu sehen. Aber wissen Sie, gerade darin liegt eine ganz große Kraft verborgen. Jesus weiß, dass wir fortgehen könnten und andere Dinge tun könnten, die uns mehr befriedigen würden, unseren Gefühlen, aber wir bleiben da und vergeuden unsere Zeit in reinem Verlust. Das ist Anbetung. Er weiß, ich könnte gehen. Ich tue es aber nicht. Ich bleibe da und vergeude meine Zeit in reinem Verlust. Menschlich gesprochen. Denn wenn wir mit der Seele nicht beten, dann können wir mit unserem Körper beten, der einfach da ist. Seele meine ich jetzt empfindungsmäßig und so weiter. Können wir mit dem Körper beten, der da ist, für dich, Herr. Und so erfüllen wir das Wort Jesu am Kreuz, Johannes 19,37, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Nur schauen. Können ja auch die Augen zumachen, natürlich dazu. Ganz du. Am Ende wird das Lamm nicht mehr geopfert, eben nach dem Tod in der Ewigkeit. Es wird auch sein Fleisch nicht mehr gegessen werden. Das heißt, Konsekration und Kommunion werden aufhören. Aber die Kontemplation des für uns geopferten Lammes wird nie enden, in alle Ewigkeit. Und das ist das, was die Heiligen im Himmel tun, nach Offenbarung 5,1 und folgende. Und wenn wir vor dem Tabernakel knien oder sitzen, je nachdem, dann stimmen wir bereits ein in den Chor der Kirche in jener Welt, nämlich die Heiligen in der Schau, wir im Glauben. Aber dasselbe. Die Heiligen schon in der Schau, wir im Glauben. Genau dasselbe. Im Buch Exodus 34,29 heißt es, während Mose vom Berg herunterstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes Licht ausstrahlte, weil er mit dem Herrn geredet hatte. Mose wusste es nicht. Und wir wissen es auch nicht. Muss uns mal bewusst werden. Und das ist gut. Doch vielleicht wird das auch uns widerfahren, wenn wir nach solchen Augenblicken zu unseren Mitmenschen zurückkehren. Vielleicht wird den Mitmenschen auffallen, dass unser Gesicht Licht ausstrahlt, weil wir den Herrn betrachtet haben. Und das wäre eigentlich das schönste Geschenk, das wir den anderen machen könnten. Es wird nicht jetzt im Sinn von Strahlen, wissen im Sinn des Wortes, und trotzdem wird es ein Strahlen sein. Sie werden etwas wahrnehmen. Wo warst denn du? Wie geht's dir denn? Das scheint gut. Die Menschen nehmen was wahr. Wissen Sie, das bei Mose ist ja nicht irgendwas Erzählung, ist ein Wort Gottes, was uns zeigt, wenn ich Gott begegne, wenn ich ihm vor ihm bleibe, dass auch mein Gesicht Licht ausstrahlt. Und der Christus ist das Licht. Das heißt, irgendwas kommt zu den anderen hinüber. Da muss ich gar nichts tun. Das sind solche Wirklichkeiten, die wir einfach mal betrachten sollten, zulassen sollten. Also nutzen Sie noch die kurze Zeit der Stille, wo Sie noch da sein können, bevor Sie wieder von allem Möglichen weggeschwemmt werden. Aber behalten Sie sich vieles bei, was Sie mitnehmen, durchtragen können, durchhalten. Aber da werden Sie merken, die Kontemplation nach der Kommunion ist wichtig und auch durch den Tag. Die eucharistische Kontemplation, wichtiger als viele Worte.